Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Katja Bigalke herzlich willkommen. Und wir bewegen uns heute in gewisser Weise in Gegenden jenseits dieser Erde, denn von daher sollen sie ja kommen. Die UFOs, an deren Existenz immerhin knapp die Hälfte aller US-Amerikaner glaubt. Und das nimmt nicht nur quasi religiöse Züge an, wie wir später besprechen werden. Es wird auch ganz konkret nach Beweisen ihrer Existenz gesucht. Relativ neu ist, dass sich an dieser Suche nun auch ganz offiziell das US-Verteidigungsministerium beteiligt. An der geheimnisvollen Area 51 hingegen, einer US-Air Force-Basis, die 1955 von der CIA eingerichtet wurde, gibt es die Experten für nicht identifizierte Luftphänomene schon sehr, sehr lange. Arndt Peltner hat sich vor Ort umgehört.
Take my word for it. There's no Area 51. There's no recovered spaceship.
Oh, excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate.
There have been a lot of UFO sightings.
Es hat hier in unserer Gegend zahlreiche UFO-Sichtungen gegeben. Und die Leute kommen hierher, um UFOs zu sehen und darüber zu sprechen.
Pat Travis sitzt in ihrem Little Alien in Downtown Rachel, Nevada. Das Little Alien ist zugleich Diner und Souvenirshop mit allem möglichen UFO-Kram. Daneben ein paar kleine Fertighäuser als Gästezimmer. Das hier als Downtown zu bezeichnen, ist etwas hochgegriffen, aber so nennen die etwa 50 Bewohner von Rachel die kleine Ansiedlung am Highway 375, die der geheimnisvollen US Air Force Base Area 51 am nächsten liegt. Die Suche nach UFOs und Außerirdischen bringt jährlich Tausende von Touristen hierher. Das ist das Geschäft von Pat Travis. Sie lebt von dem, was man hier draußen in der Wüste von Nevada sehen, nicht sehen und vor allem oftmals nicht erklären kann. Von Las Vegas kommend fährt man etwa 2,5 Stunden um ein riesiges Militärsperrgebiet herum, erst Richtung Norden, bevor man westlich auf den Extraterrestrial Highway, den 375er, Richtung Rachel abbiegt. Die Wüstenlandschaft ist einzigartig schön. Ein ungehinderter Weitblick, eine totale Stille umgibt einen, in der Ferne gewaltige Bergketten. Westlich dieses von Nord nach Süd verlaufenden Highways liegt die National Test and Training Range der US Air Force, kurz NTTR, die eine Größe von fast 12.000 Quadratkilometern umfasst, 4,5-mal so groß wie das Saarland.
Ich bin Teilzeit Einwohner von Rachel, Nevada, seit einigen Jahren.
Das ist Jörg Arnu. Er zog 1995 von Berlin zuerst nach Las Vegas, dann hierher.
Und was mich hierher gebracht hat eigentlich, war mein Interesse an der Area 51. Ich bin damals wie viele Touristen hierher gekommen, hatte keine Ahnung, was ich zu erwarten hatte, was mit der Area 51 auf sich hat. Und ich muss sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und je mehr ich da rumgestochert habe in irgendwelchen Geheimnissen in Anführungsstrichen, desto mehr bin ich neugierig geworden und habe mich eigentlich noch weiter in Geschichten verstrickt und habe weiter nach Antworten gesucht.
Jörg Arnus Haus ist leicht zu finden, wie eigentlich alles in Rachel. Ausgangspunkt ist immer das Little Ailey Inn am Highway. Von dort einmal links, nochmal links und dann rechts. Jörg schrieb in seine Mail, sein Haus könne ich an der amerikanischen Fahne erkennen. Es ist ein flaches Fertighaus, keine Büsche oder Bäume außenrum. Vor der Tür steht ein in die Jahre gekommener SUV, ein paar eindeutige Aufkleber lassen erkennen, dass Jörg Arnu überzeugter Amerikaner geworden ist.
Ich wollte immer glauben, dass es UFOs gibt und das war ein Thema, was mich immer fasziniert hat. Und als ich hierher kam, hatte ich keine Ahnung, was ich an ihr erwarten konnte. Und je mehr ich dann rumgestochert habe und je mehr ich Antworten gefunden habe und je mehr ich gesehen habe, was hier vor sich geht, desto mehr wurde mir eigentlich klar, dass das alles zwar sehr irdische Technologie ist, dass es also wirklich geheime Projekte sind, die unsere Regierung entwickelt und legitim geheim hält, um die eben auch vor unseren Feinden geheim zu halten. Aber nichtsdestoweniger ist es sehr interessant.
Jörg Arno glaubt nicht daran, dass in der streng geheimen Air Force Basis irgendwelche Außerirdischen und ihre Flugkörper versteckt werden. Dieses Gerücht kursiert nämlich nach wie vor, dass hier, wie es auch im Hollywood-Streifen Independence Day erzählt wird, ein 1947 in der Nähe von Roswell, New Mexico abgestürztes UFO verborgen wird. Daran glaubt auch Pat Travis vom Little Ailey Inn.
Ich kann dir nach all den Erzählungen, die ich gehört habe, sagen, dass auf der Basis 6 verschiedene Geschöpfe sind. Der große und der kleine Graunasige, der Orangene, der Blaue, der Reptilie und der Menschenähnliche. Diese Dinge passieren wirklich. Ich glaube, sie arbeiten dort Seite an Seite mit unseren Leuten. Sie sind schon unter uns. Du könntest auch einer sein mit diesem durchdringenden Blick.
Mit solchen Geschichten braucht man Arno nicht zu kommen. Davon hält er gar nichts. Und doch, UFOs, also Unidentified Flying Objects, hat er schon zu Genüge hier in der Gegend gesehen. Gerade deshalb ist er schließlich auch hierher gezogen.
Ja, tatsächlich habe ich ziemlich zu Anfang meine, in Anführungsstrichen, interessantesten Sightings gehabt. Und zwar deshalb, weil ich damals noch nicht wusste, was ich eigentlich sehe. Ich kann mich also noch an einmal erinnern, als ich nachts aus im Tal gecampt habe und plötzlich sehe ich am Himmel einen Halbkreis von ganz hellen, orangefarbenen Lichtern. Und meine erste Reaktion war natürlich, oh mein Gott, jetzt kommt das Mutterschiff. Bis mir dann klar wurde, nein, das sind einfach Militärmanöver. Und diese hellen Lichter waren Flares, also das sind Hitzefackeln, die von Fliegern abgeworfen werden, um im Luftkampf angreifende Flugzeuge abzuwehren. Aber das Ganze sah so täuschend echt aus, dass ich also wirklich für einen Moment gedacht habe, oh, jetzt geht's los, jetzt kommt das Mutterschiff, mich hier holen.
Gerüchte und Geschichten gibt es zu Genüge über die Area 51. Offiziell gibt die US-Regierung und das Pentagon keine Informationen über das Testgelände heraus. Jahrzehntelang wurde die Existenz des weitläufigen Areals sogar ganz geleugnet. Lieferungen und Budgets tauchen in keinen offiziellen und zugänglichen Dokumenten auf. Mein Versuch, über eine Kongressabgeordnete ein Interview und einen Besuch in der Area 51 zu organisieren, scheiterte schon vor einiger Zeit. Die Antwort kam schnell und war knapp: Es gibt keine Area 51.
Wir fahren jetzt zum Hintereingang sozusagen der Area 51, zum Backgate, über eine Schotterstraße, die etwa 10 Meilen vom Highway bis zum Gate der Area 51 führt. Und mehrere Meilen außerhalb der Area 51 schon sind Road Sensors, Bewegungsmelder, die vorbeifahrende Fahrzeuge an die Basis melden, die im Boden versteckt sind, die man auch so ohne weiteres nicht sehen kann.
Die Schotterstraße zum hinteren, den nordöstlichen Teil der Area 51, führt nicht weit weg von Jörg Arnos Haus Richtung Westen. Wer hier entlang fährt, kann schon von Weitem an der Staubwolke gesehen werden.
Ich habe jetzt hier meinen Scanner mal auf eine von den Frequenzen eingestellt und wenn wir gleich eine von diesen Road Sensors passieren, dann hört man auf dem Scanner einen kleinen Quietsch, Beep, wie auch immer man das nennen, einen kleinen Data Burst. Mit dem dann der Sensor der Basis meldet, dass er gerade ausgelöst worden ist. Jetzt werden wir gleich auch nochmal einen auslösen hier. Da war er. So, und jetzt sind wir hier also wirklich so nah wie wir können an der Grenze der Area 51 dran. Ich drehe jetzt mal um und dann können wir uns mal ein bisschen umgucken hier. Und uns auch vor allen Dingen mal die russischen Radaranlagen ein bisschen näher ansehen. Aber wenn wir jetzt mal ein Stück weiter rüber gucken, dann sieht man jetzt da schon eine russische, etwas weiter hinten, diese beigen Gebäude. Das ist eine russische Radaranlage.
Das sei ein ganz großes Ding in der Area 51, meinte Arno, die Auswertung russischer Technologie.
So ist es also seit den 60er Jahren gang und gäbe, dass es in der Area 51 eine ganze Unit gibt aus Piloten, die nennen sich Red Hats, die als Lebensunterhalt tatsächlich Tag für Tag russische MiGs fliegen. Und so gibt es auch eine ganze Gruppe von Leuten, die russische Radaranlagen bedienen, die also hier in im Tal um die Area 51 und teilweise bis zu 10 Meilen außerhalb von Rachel aufgestellt sind. Die Radaranlagen hier in der Nähe von Rachel sind direkt innerhalb vom Zaun, die kann man also von öffentlichem Land aus sehr gut sehen.
Commit 255, Python Snake, pick up medium trail, 2 and 3 shackle.
Irgendwann endet die Fahrt auf der Schotterpiste. Nicht an einem abgeriegelten Tor, vor dem schwer bewaffnete Soldaten patrouillieren, lediglich ein paar Schilder, ein Stoppzeichen, eine Stacheldrahtrolle links und rechts im Wüstensand symbolisieren, bis hierher und nicht weiter, obwohl die Straße weiterführt. Auf den ersten Blick wirkt die streng geheime Militärbasis völlig unbewacht. Aber das täuscht. An der Seite der Straße sind weitere Bewegungsmelder angebracht. Kameras und sogar Mikrofone sichern das weiträumige Gelände. Bis zum legendären Rollfeld der Area 51 und den Hangars sind es noch 20 Meilen, also etwa 32 Kilometer. Keine Chance, bis dahin unentdeckt durchzukommen.
Dragon 1, this is Blonde Girl. How do you read me?
Clear, Dragon 1.
And Dragon 1, positive contact. Range altimeter 29er 91 QNH 1013.1.
Jörg Arno geht all das, was er hier sieht und hört und mitbekommt, ganz bodenständig, logisch, ja wissenschaftlich fundiert an. Wer von ihm irgendwelche Geschichten über Außerirdische hören will, der wird enttäuscht. Mit Ausdauer und durchaus kreativ schöpft er alle legalen Möglichkeiten der Informationssuche aus. Mit Scannern überwacht er den Funkverkehr, fotografiert mit Teleobjektiven von umliegenden Bergketten die Basis und nutzt auch modernste Technik für seine Recherchen.
Ja, klar, Google Earth ist natürlich heutzutage der absolute Go-To-Bereich, wenn man was von der Area 51 sehen will. Nun werden natürlich die Fotos auf Google Earth nicht ständig upgedatet. Und so haben dreimal über meine Website, habe ich das finanziert, habe ich selber Satellitenbilder fotografieren lassen. Habe also tatsächlich der Satellitenfirma einen Auftrag gegeben, hier sind die Koordinaten, macht mir mal ein Foto von diesem Bereich auf der Erde, was die Area 51 war. Hat auch erstaunlicherweise eigentlich gar kein Problem gegeben. Die haben mir also tatsächlich dann ein Foto erzeugt, Satellitenfoto mit 1 Meter Resolution. Inzwischen können sie bis 30 Zentimeter Resolution erzeugen. Das Ganze hat dann irgendwelche, ich glaube, $2,000 gekostet, die ich dann umgelegt habe über meine Viewer, über die Website. Und hatte dann also tatsächlich fast ein tagesaktuelles Foto der Area 51.
Sehen kann man all diese Bilder und Informationen auf Jörg Arnos Webseite dreamlandresort.com. Eine umfangreiche Sammlung all der Informationen rund um die Area 51, die er und einige interessierte Mitstreiter über die Jahre zusammengetragen haben. Über Spenden wird dieses eher aufwendige Hobby finanziert.
Wenn man dann jetzt mehrere von diesen Fotos in der zeitlichen Folge hat, dann kann man natürlich ganz toll sehen, welche Bereiche der Basis sich verändern, wo Aktivität ist, wo neu gebaut wird. Also es sind im südlichen Bereich der Basis in den letzten 10 Jahren 2 ganz große Hangars gebaut worden, wo man jetzt im Nachhinein sagen muss, dass es mit Sicherheit oder mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit für das B-21-Projekt, zumindest einer von den Hangars ist für das B-21-Projekt gebaut worden.
Good morning, Jenna 586, 15 minutes out, positive fuel.
Der deutsche Area 51-Experte, mittlerweile mit amerikanischem Pass, hat ein anfängliches Hobby zu seinem Lebensinhalt gemacht. Er wirkt dabei nicht besessen, irgendwelche Geheimnisse unbedingt lösen zu müssen, ganz im Gegenteil. Wenn es zu Area 51 kommt, ist er zu einem Experten geworden, der bereitwillig und fundiert über das spricht, was er in teils mühsamen und zeitaufwendigen Recherchen herausgefunden hat. Wie etwa, dass Tag für Tag rund 1500 Mitarbeiter aus Las Vegas in die Basis geflogen werden. Dafür hat er den Flughafen und das abgesonderte Terminal beobachtet, Satellitenaufnahmen des separaten Parkplatzes ausgewertet und schließlich auch den Funkverkehr zwischen Airport Tower in Las Vegas, den Piloten an Bord und dem Tower in der Area 51 aufgezeichnet.
Tower, Jenna 571 inbound, let's approach runway 32, we'll call the gear.
Das FBI hat den N50er sicherlich schon lange auf dem Radar. Nicht erst seit einem Zwischenfall, bei dem er und ein Freund Besuch von der Bundespolizei bekamen. Es ging um die Bewegungsmelder am Rande der Schotterpiste.
Zusammen mit einem Freund habe ich dann eine Methode entwickelt, um die Dinger zu finden. Die sind also im Boden verbuddelt und da guckt nur eine kleine Antenne raus. Und wir haben dann so an die 30 von den Dingern gefunden auf öffentlichem Land, haben die ausgebuddelt, auseinandergenommen, fotografiert. Die Fotos sind auch auf meiner Website jetzt. Und haben sie alle schön wieder zusammengebaut und wieder verbuddelt, waren also als guter Deutscher erstmal nicht ordentlich, habe das alles schön wieder verbuddelt.
Die Antwort kam 2 Wochen später. Sein Freund rief an, das FBI habe seine Wohnung durchsucht. Dann bekam Jörg Arno einen Anruf.
Ich hatte in der Zwischenzeit einen Anwalt präsent und bei mir haben sie das Haus nicht durchsucht, weil der Bescheid nicht rechtskräftig war. In dem Moment ist schon klar gewesen, dass wir an der Stelle ein bisschen über die Stränge geschlagen haben und ich habe mich seitdem mit diesen Road Sensors auch nicht unbedingt weiter befasst.
Jörg Arno wirkt auf den ersten Blick nicht gerade wie ein Experte von militärischen Flugobjekten. Er ist ruhig, hat zurückgekämmte Haare, trägt Pferdeschwanz, dazu einen grauen Bart. Ganz bedacht redet er über seine Erfahrungen, Erlebnisse und Recherchen, die ihn auch immer wieder zu der Frage bringen, kann ich das, was ich jetzt hier sehe oder mitbekomme, veröffentlichen?
Die Stealth-Helikopter, die Bin Laden in seinen Compound eingedrungen sind und die ihn dann am Ende auch, die dazu geführt haben, dass er am Ende auch ausgeschaltet worden ist, die sind ein paar Tage vor der eigentlichen Aktion, da bin ich ziemlich sicher, hier in der Area 51 getestet worden. Ich habe die Dinger nachts hier fliegen hören, ohne jedes Licht, ganz leise. Das wäre so eine Geschichte gewesen, wenn ich diese Aktion veröffentlicht hätte auf meiner Website. Das wäre sicherlich kritisch gewesen für die nationale Sicherheit.
Und obwohl er sich selbst bei seinen Recherchen gerne an das hält, was er mit eigenen Augen sieht, amüsiert es ihn auch, dass andere auf der Jagd nach UFOs immer sofort an Außerirdische denken.
Aber wie gesagt, die Leute wollen UFOs sehen und die sehen dann auch ihre UFOs. Und man muss natürlich auch sagen, dass hier teilweise Technologie getestet wird und entwickelt wird in der Area 51, die weit dem voraus ist, was wir heutzutage als Militärtechnologie kennen. Man sieht also teilweise Dinge, Flugzeuge in einer Weise manövrieren, die wir uns gar nicht vorstellen können.
Alles hat einen logischen Grund. Out there, in der Wüste von Nevada. Zumindest für Jörg Arno.
Ja, und mit dieser Einsicht unterscheidet sich Jörg Arno von einer ganzen Menge anderer Menschen in den USA. Laut einer Ipsos-Erhebung glaubt nämlich offenbar knapp die Hälfte der US-Amerikaner an die Existenz von UFOs. Und woher das kommt, darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Doris Simon, derzeit in Köln. Guten Tag, Frau Simon.
Grüß Sie.
Können Sie vielleicht eingangs einmal beschreiben, woran sich dieser Glaube an UFOs generell so festmacht? Also womit wird die Existenz von UFOs vermeintlich bewiesen?
Vielleicht, wenn wir das fassen als außerirdische Intelligenz, außerirdisches Leben, dann kriegen wir noch ein breiteres Spektrum hin. Es gibt da ja so ganz unterschiedlich, ich sag mal, Gläubige. Menschen, die beeindruckt sind von der vielen Zahl der Sichtungen, das war im letzten Jahr über 5000. Es gibt ja die Meldungen von den Wracks, die abgestürzt sind, die angeblich abgestürzte UFOs sein sollen. Solche Meldungen gibt es seit über 70 Jahren. Berühmtester Ort, haben wir eben gehört, ist Roswell in New Mexico. Es gibt immer wieder Sichtungen, auch in der Wüste, von Phänomenen, die sich für viele Leute nicht erklären. Es gibt, das ist jetzt schon einige Zeit her, aber auch Berichte von Entführungen, die durchaus auch von glaubwürdigen Personen so empfunden wurde. Und all das stützt natürlich den Glauben an UFOs. Dazu kommt noch, dass das US-Militär in den letzten 70 Jahren unterschiedliche Strategien gefahren hat, wie man mit diesen auf den ersten Blick nicht erklärbaren Sichtungen umgeht. Es gab häufig Kommissionen, die untersucht haben, was steckt dahinter, kann das außerirdisches Leben sein. Es gab aber auch gezielte Versuche, in den 50er Jahren Menschen weiß zu machen, es seien UFOs, da wurden Fake-Fotos gestreut. Denn Hintergrund ist, die US-Militärs haben damals in den 50er angefangen mit relativ revolutionärer Forschung an einem Spionageflugzeug, dem späteren U-2. Das passierte in der Wüste von Nevada in einem Gebiet, das heißt Area 51, über 100 Kilometer, Quadratkilometer groß, militärisches Sperrgebiet. Und da wurde eben dieses Flugzeug entwickelt, was über der Sowjetunion gucken sollte, was da passiert. Und das hatte natürlich den großen Vorteil, wenn man den UFO-Glauben beförderte, wie das die US-Armee auch getan hat, dass man sagen konnte, ihr habt jetzt keine moderne Militärtechnik gesehen, ihr habt UFOs gesehen. Das ließ sich auch die Jahre und Jahrzehnte darauf weiterhin anwenden, zum Beispiel wenn es um die Entwicklung von Tarnkappenbombern ging oder von Cruise-Missile-Raketen zum Beispiel, damals alles neue Militärtechnik. Und wenn da etwas abstürzte oder gesehen wurde in der Umgebung dieses Militärgebietes, ja, dann waren es im Zweifel dann die UFOs gewesen.
Also man hat es benutzt, um auch zu verschleiern. Wie drückt sich denn dieser Glaube dann jenseits des Militärs so aus? Also welche Formen nimmt das an? Gibt es da zum Beispiel regelrechte Glaubensgemeinschaften oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich glaube, da sind wir schon mit dem Glauben. Also wie ich das verstanden habe, gibt es bei dem Phänomen außerirdische UFOs gibt es einfach alles. Und natürlich gibt es genau das, was Sie angesprochen haben, auch nämlich das Gläubige. Ne? Menschen, die wirklich überzeugt sind und daran glauben, wie man in anderen Religionen auch an Dinge glaubt, die für viele nicht nachvollziehbar sind. Zum Beispiel, dass Jesus übers Wasser gehen konnte. Es gibt sowas. Es gibt in den USA sogar einige tausend Menschen, die sagen, sie sind Anhänger der Jedi-Religion. Jedi, das ist eine Figur aus einem Spielfilm, aus dem Spielfilm Star Wars von George Lucas. Es gibt aber auch sonst durchaus Parallelen zu Religion. Die Religionswissenschaftler Diane Pasulka, die hat in ihrem Buch American Cosmic eingehend das untersucht. Und sie hat eine ganz interessante Ausgangsthese. UFO-Glaube, ebenso wie religiöse Ereignisse, beginnt für sie nicht mit dem UFO, sondern erst mit der Interpretation, dass das, was man sieht, was da ist, ein UFO ist. Und vor diesem Hintergrund hat sie auch die Theorie, dass wir natürlich auch alle geprägt sind von dem einerseits, was wir erlebt haben, wenn wir viel Science-Fiction geguckt haben und solche Filme und Dokus, prägt uns das. Sie weist aber, und das ist gerade natürlich auch für Journalisten interessant, darauf hin, dass Medien eine wichtige Rolle spielen, um diesen Glauben an Außerirdische zu verstärken, nämlich bestimmte Techniken. Zum Beispiel ein Hinweis, der ja oft so bei Mischung von Fiktion und nicht-fiktionalem Erzählen genutzt wird, basierend auf wahren Ereignissen. Oder wenn in einem Spielfilm, in einer Spielserie reale Szenen reingeschnitten werden. Zum Beispiel in einem Film über den großen Marskrieg, Szenen aus dem Ersten Weltkrieg. Das macht mit der Erinnerung bei Menschen wohl manchmal, ergibt das diese Effekte, dass man das dann als wahr ansieht. Wenn dann noch der Eindruck entsteht, es ist okay, an Außerirdische zu glauben, sei es eben durch verstärkende Gruppen, was Sie angesprochen haben, in denen man sie untereinander verstärkt, vielleicht aber eben auch durch Filme oder durch Serien wie die X-Files, ne? Dann verstärkt das den Glauben nochmal. Und in dem Zusammenhang ist auch interessant, die Ipsos-Umfrage, die Sie eingangs zitiert haben, da haben ja auch viele Menschen gesagt, dass sie annehmen, dass Außerirdische uns vielleicht retten können, wenn wir es auf der Welt nicht mehr hinbekommen. Ne? Das, wie gesagt, Beziehung zwischen dem traditionellen Glauben und dem UFO-Glauben. Und die Wissenschaftlerin, die Religionswissenschaftlerin Pasulka macht noch einen Schritt weiter. Sie sagt, Religion ist ja ganz häufig der Gedanke an irgendetwas Rettendes, was aus dem Himmel zu uns herabsteigt. Das wäre auch bei Außerirdischen der Fall. Und deswegen ist sie auch überzeugt, dass religiöse Menschen, tief religiöse Menschen, am wenigsten ein Problem haben mit der Vorstellung, es gibt außerirdisches Leben. Das sind dann einfach Wesen, die Gott auch geschaffen hat.
Ja, relativ einfach. Wenn man sich das so anschaut, dann hat man ja den Eindruck, dass dieser Glaube von unterschiedlichsten Ecken eigentlich so befeuert wird. Wie geht denn die Forschung, die Wissenschaft das Thema an?
Das ist sehr interessant. Es gibt wenige Wissenschaftler, die offen zu außerirdischen Einflüssen forschen und die dazu veröffentlichen. Zwei Namen sind über die Szene hinaus bekannt. Das ist Alan Hynek, der hat in diesem Project Blue Book des US-Verteidigungs mitgearbeitet, über 12.000 UFO-Sichtungen mit untersucht, inzwischen schon tot. Und jemand, mit dem er eng zusammengearbeitet hat, nämlich Jacques Vallée, ein Computerwissenschaftler aus dem Silicon Valley, der hat unter anderem den Vorläufer des Internet mitentwickelt. Der hat ein viel gelesenes Buch zur Präsenz des Außerirdischen veröffentlicht. Das sind eben Leute, die eben sich dazu bekennen. Es gibt zum Beispiel auch andere Wissenschaftler, wie die frühere Chefwissenschaftlerin der NASA, die ganz klar gesagt hat, ich bin überzeugt, man findet eines Tages außerirdisches Leben. Und übrigens die Gründer der Weltraumprogramme der US-Amerikaner und der Sowjets, die haben auch beide an außerirdische Intelligenz geglaubt und das auch ganz öffentlich gesagt haben. Insgesamt aber gibt es anscheinend, ich kann das nicht überprüfen, mehr Koryphäen aus unterschiedlichen Gebieten, vor allem im Bereich Physik, die neben ihrer sonstigen Forschung auch außerirdische Phänomene untersuchen, aber eben nicht darüber reden. Mit einigen von denen hat Diana Pasulka sprechen können für ihr Buch und die berichtet eben von Physikern, Materialwissenschaftlern, Spitzenkräften in ihren Bereichen, also von der Weltraumforschung bis zu Biotech-Unternehmen, die eben zum Beispiel bei der Analyse von Vorgängen, von Materialien zu dem Befund kommen, So etwas gibt es hier auf der Erde nicht. Die ziehen da nicht sofort einen Schluss draus, das muss von einem UFO stammen, dieses Material. Aber sie sagen, dieses Material können wir hier nicht zuordnen und identifizieren. Und die arbeiten absolut geheim an diesen Untersuchungen, bisher unerklärbarer Vorgänge. Sie fürchten, ihren Ruf als Wissenschaftler zu ruinieren, wollen deswegen keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Diane Pasulka, die Religionswissenschaftlerin, die mehr oder weniger per Zufall in diesen ganzen Bereich reingeraten ist und recherchiert hat, die sagt, sie sei extrem überrascht gewesen über das extrem hohe Niveau der Forschung. Das habe überhaupt nichts mit Annahmen oder Glauben zu tun, worüber wir vorhin gesprochen haben, ne?
Weniger Probleme damit, an die Öffentlichkeit zu gehen, hat offensichtlich mittlerweile das US-Verteidigungsministerium. Die untersuchen ja jetzt ganz offiziell offenbar potenzielle UFOs, haben sogar eine UFO-Analysestelle beim Pentagon eingerichtet. Was steckt denn dahinter?
Das hängt vor allem mit zwei unterschiedlichen Entwicklungen zusammen. Einmal mit der Veröffentlichung von Gefährdungsmeldungen von Piloten des US-Militärs. Das hat CNN veröffentlicht im Mai. Und von Videos mit sich schnell bewegenden Objekten. Die hat das US-Verteidigungsministerium im April freigegeben. Und das zweite ist ein Artikel der New York Times von diesem Jahr. Die Times hatte bereits 2017 über ein geheimes Programm zur Identifizierung fortschrittlicher Luftraumbedrohung, so heißt das offiziell, berichtet. Dieses AATIP-Programm, das soll es und wird es wohl bis 2012 im Pentagon gegeben haben. Was die Times neu berichtete, war, dass dieses Programm auch dann weiter betrieben worden sein soll, als die Finanzierung ausgelaufen war. Das geheime Programm soll unter anderem abgestürzte Objekte untersucht haben. Jetzt hat man sich anscheinend entschlossen, im Verteidigungsministerium die Sache komplett offiziell und öffentlich zu machen. Nicht identifizierte Luftphänomene werden jetzt von einer Taskforce untersucht und die ist direkt dem stellvertretenden US-Verteidigungsminister unterstellt.
Naja, aber auch wenn der Auftrag dieser Taskforce wohl eher bei der Überprüfung feindlicher Militärspionage liegt, für gar nicht wenige dürfte die Einrichtung dieser Stelle wohl trotzdem einer Bestätigung ihres Glaubens an die Existenz von UFOs gleichkommen. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon war das zu UFO-Glauben in den USA. Und damit endet diese Weltzeit, die Sie im Übrigen auch als Podcast bei allen gängigen Podcatchern abonnieren können. Und in diesem Zusammenhang lege ich Ihnen auch gerne noch unsere morgige Ausgabe ans Herz. Da begleitet die Weltzeit schwarze US-AmerikanerInnen, die nach Afrika auswandern. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.